Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk. Heute mit Folge 7, Metal der 90er. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt richtig gehört, Metal der 90er und nicht die besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten Teil 2. Leider Gottes hat Toraldo der Bade momentan keine Zeit gehabt, um mit mir den Cast aufzunehmen. Deswegen habe ich mich entschlossen, spontan, damit ich den 2-Wochen-Rhythmus einhalten kann, diese Folge einzuschieben. Ich bin nicht nur ein Nerd, was Filmwesen angeht, sondern auch was Musik angeht. Und so habe ich einiges an Musik mitgenommen und in den 90ern aktiv Black Metal gehört und auch aufgenommen, also habe in einer Black Metal Band gespielt. Und so habe ich mich dazu entschieden, ein bisschen über Metal in den 90ern hier mit euch zu reden. In den 90ern, da gab es wirklich viel gute Musik. Muss man so im Nachhinein sagen, man wird es niemals zugeben oder man hätte es niemals zugegeben, da man damals ja in seinen Peergroups unterwegs war und da hat man so Einteilungen gemacht in Popper, Hip-Hopper, normale Rocker und eben Mettler. Und ich war halt Mettler und hätte mich damals niemals mit irgendwelchen Hip-Hoppern abgeben würde ich nicht sagen, aber ich hätte niemals Hip-Hop gehört oder sowas. Das wäre so ein Tabu gewesen als Mettler. Das macht man nicht. Heute in der Nachbetrachtung muss man sagen, das ist ziemlich borniert gewesen und eigentlich ziemlich lächerlich, aber damals hat man das eben so gemacht. Und da hat man eben gesagt, ich bin Mettler und ich höre nichts anderes außer Metal. Ähnlich borniert waren auch die Anhänger der Metal-Szene, vor allem in Norwegen, welche nicht nur von rechtsextremen Idioten, sondern auch von anderen extremen Idiotien geprägt waren. Leider haben wir da den Höhepunkt erreicht gehabt in den 90er Jahren, was die Idiotie angeht, mit Brandstiftungen an Kirchen, sowie auch dem Selbstmord und auch den Mord an Bandmitgliedern von der Band Mayhem. Also vorher hatte eine sich die Birne weggeschossen und danach hat der Gründer der Band Burzum, ein meiner Meinung nach ziemlich gestörter Mensch, auch rechtsextrem und alles, also wirklich von der untersten Sorte, ein weiteres Bandmitglied von Mayhem umgebracht. Die Band Mayhem wiederum wurde als eine der Urgesteine des norwegischen Black Metals angesehen. Norwegischer Black Metal ist in der Black-Metal-Szene als der wahre Black-Metal so bekannt geworden oder in die Umgangssprache eingegangen. Wenn man jetzt immer über den wahren Black-Metal spricht, war das damals immer der Black-Metal aus Norwegen. Mayhem hatte auch ein eigenes Plattenlabel gegründet und war von diesem Plattenlabel ausgehend sehr angetan von einer Schweizer Band, die Samael hieß und noch immer heißt. Und wir wollen uns jetzt hier mal ein bisschen um Samael kümmern, denn Samael hatte in den 90er Jahren, finde ich, eine extreme Wandlung durchgemacht hat und mich eben auch persönlich als Keyboarder sehr geprägt hat und fasziniert hat. Mayhem war vom langsamen, aber unter den Fans trotzdem als wahren Black-Metal-Stil von Samael sehr, sehr angetan. Die standen auch rege im Briefkontakt und man sagt sogar nach, dass Mass von Samael eben ein Stück des Gehirns von dem Selbstmörder zugeschickt bekommen hat als Anerkennung seines Schaffens und so weiter und so fort. Ridiculous, aber so ist es nun mal damals in den 90ern im Black Metal gewesen. Sehr, sehr, sehr viel Bullshit am Start. Ja, Samael wurden dann aber nicht eben von Mayhem unter Vertrag genommen, sondern vom französischen Label Osmose. Und warum spreche ich so viel über Samael? Weil wir uns jetzt ein bisschen Samael eben genauer anschauen wollen. Die haben, wie ich schon sagte, eine Entwicklung durchgemacht. Leider Gottes eine interessante Entwicklung hin für mich zum Schlechten. Also ich war riesengroßer Samael-Fan in den 90er Jahren, zwar mit einer meiner Lieblingsbands, bis zur Platte Passage oder der EP noch Exodus und danach ging es leider den Bach runter. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an und hören wir uns auch genauer an. Ich möchte jetzt dann gleich mit den ersten Alben von Samael starten. Das war einmal Worship Him und danach kam das Album Blood Ritual. Diese waren doch vom Sound her sehr, sehr langsam, aber eben dem True Norwegian Black Metal Stil geprägt. Auch die Texte waren hier klassisch satanistisch und okkult, um eben dem Black Metal Mainstream, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, man wird mich dafür vielleicht hassen, aber letztendlich war das so eine Mainstream-Sache. Jeder, der irgendwie toll sein wollte im Black Metal, der hat halt irgendwie satanistische oder okkulte Texte geschrieben. Später, so im Mitte der 90er, gab es natürlich auch Bands, die das gebrochen haben, wie zum Beispiel Immortal, die haben das nie gemacht. Da werde ich aber erst auf Immortal im zweiten Teil dieser Serie eingehen, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer das auch wollt, dass wir dieses Format auch noch weitermachen. Der Sound war düster und langsam, wie schon gesagt, mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und ab Blood Ritual sogar mal auch schon bei Worship Him gab es so ein paar Einflüsse von Keyboards und dann wurde es dann immer mehr. Hören wir uns einmal, um da ein bisschen reinzukommen, zwei Stücke an. Ich habe ausgesucht von dem Album Blood Ritual den titelgebenden Song Blood Ritual. Und danach noch After the Sepulture, weil dieser Song auf einer EP später nochmal aufgenommen wurde mit ihrem neu weiterentwickelten Sound, dass man hier eben den Vergleich hat. Viel Spaß dabei, wir starten jetzt. 2 Jahre nach Blood Ritual entschlossen sich Samael dazu, etwas an ihrem Sound und Stil zu arbeiten. Keyboards wurden im Black Metal immer häufiger eingesetzt und so stellte Samael für ihr neues Album Ceremony of Opposites einen Keyboarder ein, der den neuen Sound der Band prägen sollte. Ceremony gilt für mich und ich denke doch auch für die meisten Samael-Fans als eines, wenn nicht das beste Album der Band. Der Song Baphomet's Throne wurde mit zu einer Hymne einer Generation. Hören wir uns also mal diesen Song und den Titel des Albums an. Hier ist also Baphomet's Throne und Ceremony of Opposites. Viel Spaß dabei. Dieser geniale Sound war Samael allerdings noch nicht genug und so experimentierte die Band weiter und nahm 1995 die EP Rebellion auf der schon einige eher Elektro-Sounds zu finden waren und die Black-Metal-Elemente immer weniger wurden. Zudem wurden auf der EP 2 Klassiker neu vertont und mit dem neuen Konzept umgesetzt. Hören wir uns also einen neuen Song, Rebellion, und einen alten, nämlich nochmal After the Sepulture mit dem neuen Sound an. 1996 war es dann soweit. Der nächste Meilenstein in der Entwicklung Samaels war erreicht. Für mich als Keyboarder war es damals eine Offenbarung, doch leider war es auch für mich der Anfang vom Ende der Band. Passage war für mich, wie sie ist, einfach grandios, das Album. Da kann ich nichts dran aussetzen, das ist für mich damals zu der Zeit die Platte gewesen, die ich am allermeisten gehört habe. Auch die EP, die danach erschienen ist, Exodus, war für mich vom Sound her super und genauso noch wie Passage. Aber dann ging es leider bergab. Die Band hat immer mehr rumexperimentiert mit Elektrosachen und ist dann für mich damals zu Elektropoppern geworden. Jetzt bin ich wieder in dieses Jargon gefallen, was ich am Anfang erwähnt habe, aber für mich waren sie einfach dann nur noch irgendwie Elektropopper und es wurde auch immer schlimmer. Deswegen wollen wir uns jetzt einfach am Klang von Angels Decay und Rain aus Samaels Passage ergötzen. Ich wünsche dabei viel Spaß. Wow, jedes Mal, wenn ich Angels Decay höre, kann ich nicht anders als mitzugehen. Das ist der Hammer. Diese Kirchenorgel, wenn die einsetzt, ist einfach grandios, der Song. Kann ich nichts dran ändern, bleibt immer so, muss ich immer wieder hören. Und war auch bei uns, bei Lycanthropia, meiner Band damals, der Fall, dass unbedingt Kirchenorgel drin sein musste, weil das Instrument, wie man es bei Samael dann umgesetzt hatte, und die hatten das öfters drin, diese Kirchenorgel, das hat mich so fasziniert, das musste eingebaut werden. Und mein Gitarrist, der Britschi, der hat es, glaube ich, auch so gesehen. Musikalisch hat uns damals dann auch noch eine andere Band sehr geprägt und fasziniert, nämlich Emperor. Emperor hat es geschafft, den norwegischen Black Metal mit Keyboard-Sounds zu untermalen. Das war mit eine der ersten Bands, die dann wirklich in den klassischen norwegischen Black Metal Keyboard-Sounds einfließen lassen hat. Das Debütalbum In the Night Side Eclipse gilt noch heute, finde ich, unter Black Metal-Fans als ikonisch, nehme ich jetzt mal dieses Wort, da die eingebauten Chor-Sounds und Streicher aus den Keyboards eine Atmosphäre geschaffen haben, die einfach zum düsteren norwegischen Black Metal extrem gepasst haben und wie es damals bis zu dem Punkt auch keine andere Band geschafft hatte, so einzubauen, beziehungsweise es einfach nicht gemacht hatten. Sie waren quasi auch die allererste Band, die es gewagt hatte, das zu tun. Und ich denke, die wurden damit auch belohnt. Anfangs nicht. Anfangs wurden sie sehr gehatet dafür, aber dann im Nachhinein war das ein voller Erfolg. Und das, obwohl, das ist jetzt das Interessante, Emperor waren auch wieder leider Gottes in dieser Brandstiftung von den Kirchen. Und dann hat auch noch ein Bandmitglied einen Mord an einem Homosexuellen begangen und saß dafür im Gefängnis. Also wieder extremst gestört, die Leute. Aber auch wiederum in ihrem Schaffen, was die Musik angeht, für mich bis zu einem gewissen Punkt ziemlich genial. Und diese Genialität haben sie dann wiederum, das kommt jetzt dann später, wieder auf, ja, zu einem Punkt gebracht, wo sie es überspitzt haben und mit grandiosen Arrangements, die wirklich, wirklich auf den Punkt gespielt sind, aber dann einfach aus dem ganzen Konglomerat nicht mehr so wirklich rauszuhören sind. Da gehen wir nachher drauf ein. Wir arbeiten uns jetzt wieder so ein bisschen nach vorne. Und das ist eben viele, viele, viele Black-Metal-Bands in den 90ern sind so auf diesem Hype gefahren. Wir sind so böse, wir haben Leute umgebracht, wir haben Kirchen angezündet und waren eigentlich nur deswegen bekannt, weil sie sich damit irgendwie profiliert haben. Aber bei Emperor war es eben, dass die dann sich nicht über diese Schiene bekannt gemacht haben, sondern dass sie durch ihre Musik auf sich aufmerksam gemacht haben. Während dann einige eben im Gefängnis saßen, im Knast arbeiten die nicht im Knast waren, weiter an neuen Arrangements fürs neue Album. Das zweite, was wir uns nachher nochmal ein bisschen näher anschauen wollen. Aber bevor wir das tun, hören wir erstmal zwei Songs vom ersten Album In the Nightside Eclipse. Und da hören wir Into the Infinity of Thoughts. Und natürlich, weil es der größte Hit von dem Album ist, I am the Black Wizards. Viel Spaß dabei. Nachdem alle Bandmitglieder wieder aus dem Knast entlassen waren, erschien dann 1997 das zweite Studioalbum Emperors, Anthems to the Welkin at Dusk. Der Stil des Albums wurde immer komplexer. Komplexere, noch schnellere Riffs gepaart mit progressiven Elementen. Auch auf die Keyboards wurde hier nicht verzichtet und an manchen Stellen versuchte sich Ishan an normalen Gesängen, was später wiederum auch dazu geführt hat, dass viele Fans keinen Bock mehr drauf hatten, weil Ishan sich da immer mehr drauf fixiert hat, diese Gesänge einzubauen und die Leute, die standen nicht wirklich drauf. Aber hier bei Anthems hat es noch wirklich, wirklich gut gepasst und deswegen hat das Album auch zu Recht mehrmals den ersten Platz in den Metal-Charts erreicht und ist auch dazu gewählt worden von den Zuhörern und das wirklich, wirklich verdient. Anthems war mit dann der Passage und noch ein paar anderen Scheiben so die CDs, die bei mir rauf und runter liefen. Und deswegen hören wir uns an, jetzt von der Anthems at the Welkin at Dusk, The Entrance Imperium und The Loss and Curse of Reverence. Mit dem nächsten Album X oder auch 9 Equilibrium, keiner weiß, wie es wirklich heißen sollte, wollte Emperor ihre progressive Art noch weiterentwickeln und auch Ishan wollte zunehmend mehr von dem klaren Gesang. Bei den Stücken, die ich jetzt gespielt habe, war keiner drin, vielleicht auch beabsichtigt, wollte der es eben immer mehr einbauen. Ja, und das führte irgendwie dazu, dass das Album immer noch sehr, sehr gut hörbar war, aber nicht mehr ganz an den Erfolg von Anthems irgendwie anschließen konnte. Und den Song, den ich jetzt ausgesucht habe von der X-Equilibrium, ich habe die immer so genannt, deswegen sage ich das jetzt mal so. Das ist jetzt einer der besten von der Platte für mich, Curse You All Men. Viel Spaß dabei. Und dann das nächste Album und auch das letzte von Emperor, Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, wurde derart komplex gespielt. Also ja, also wenn man sich konzentriert, da hört man verschiedene Teile raus und die sind wirklich genial. Aber es ist so komplex und so verschachtelt, da haben die sich so reingesteigert anscheinend, dass man es irgendwie nicht mehr wirklich hören kann. Also es ist, man braucht extremst viel Geduld und man muss sich da reinhören und dann hört man wirklich auch sehr, sehr, sehr geniale Teile. Aber das ist halt so für den Durchschnittshörer extremst schwer nachzuvollziehen. Also da muss man wirklich ein Musikliebhaber sein, der sich da hinhockt und es hört. Was weiß ich, wie so eine Mozart-Komposition, die ein bisschen abgehobener ist. Ja, man muss sich halt ein bisschen da reinhören. Und das haben die wirklich genial gemacht, aber es war halt einfach dann für den Mainstream dann einfach nicht mehr gescheit zu hören. Und dann ging es dann auch leider mit Emperor eben den Bach runter. Also ich als Keyboarder habe die Platte immer noch relativ häufig gehört. Ich habe sie auch gekauft, aber Anthems und In the Nightside Eclipse, das ist einfach viel, viel öfter bei mir im CD-Player gelandet als die, die ist irgendwann bei mir in Vergessenheit geraten. Ich habe sie auch noch irgendwo gefunden und letztens auf dem Speicher. Und ich habe sie ja hier auch immer bei meinem Streaming-Anbieter mal immer wieder reingehört, aber richtig durchhören am Stück, weiß ich nicht, schaffe ich immer noch nicht. Ist wirklich sehr, sehr komplex. Und das war dann auch leider Gottes für Emperor so das Ende zu dieser Zeit. Das war 2001, wenn ich es richtig im Kopf habe, als Emperor eben die Prometheus rausgebracht hat und damit leider ihr Ende besiegelt hat. Ja, ein Ende hat auch der Kommerz einigen Bands gemacht. Kommerz im Black Metal. Das war auch in den 90ern, wie gesagt, ein großes Thema, der Kommerz. Bands wurde vorgeworfen, ihren wahren Weg verlassen zu haben, also den wahren Black Metal, den norwegischen eben, verlassen zu haben, um sich kommerziell zu verkaufen. Da waren unter anderem Bands wie Satyricon dabei und Dimmu Borgir auch und die verhassteste wohl von allen ist, glaube ich, Cradle of Filth, obwohl man eigentlich Dimmu Borgir ja noch höher stellen sollte, weil das eben auch rechtsextreme Wichser waren. Und diese Rechtsextremen sollte man nicht unterstützen. Ich will auch die nicht unterstützen, indem ich Songs spiele. Ich habe zwei Songs ausgewählt, dass man den Vergleich hat, auch von der Entwicklung von Dimmu Borgir her, dass man sagen kann, da waren sie noch true. Da waren sie noch richtiger norwegischer Black Metal und da haben sie dann langsam angefangen, Kommerz zu betreiben. Satyricon spielten anfangs wahren norwegischen Black Metal, der meiner Meinung nach, da kann man sich jetzt wieder streiten, das ist ja jetzt nur meine Meinung, beim Album Nemesis Divina so auf dem Höhepunkt war und der Song Mother North, der war damals auch wie so eine Hymne für mich, für den Black Metal. Also da kam auch sogar bei MTV ein Videoclip zu raus und. Und Mother North war einfach damals mit einer der Songs auch wie Baphomet's Throne, den man halt so gehört hat. Dann haben sie sich aber an Major-Labels, also sie haben halt einen Vertrag von einem Major-Label bekommen und haben sich da halt ein bisschen prostituiert und Geld gescheffelt und dann waren sie halt nicht mehr true. Und es wurde im Black Metal extremst bestraft, wenn man nicht mehr true war und sich eben diesen Major-Labels hingegeben hat. Ne? Auch, wie gesagt, bei Dimmu Borgir anfangs true gewesen, die For All Tit, den ihr Anfangsalbum, Debütalbum, habe ich hier rumliegen, war noch true. Da habe ich auch einen schönen Song rausgesucht, der mir extrem gut immer noch gefällt. Und danach die Stormblast, auch noch sehr, sehr beliebt gewesen bei den Fans. Und dann ging es halt ziemlich steil bergab. Und da habe ich dann nachher auch einen Song rausgesucht. Also der Frontmann hat dann angefangen, hier extremst rechtsradikale Parolen rauszuhauen. Und da haben sich auch zum Glück und verdient viele, viele Zuhörer von ihnen abgewandt. Klar hat er auch welche dazu gewonnen, nämlich irgendwelche rechtsextremen Idioten. Aber glücklicherweise wurde Dimmu Borgir ja auch dann immer mehr boykottiert, die Konzerte sabotiert und so weiter. Und finde ich gut. Auf die Spitze wurde das, wie viele Insider sagen würden, von Cradle of Filth getrieben, was Kommerz angeht. Keine andere Band wurde so kommerzialisiert wie diese. Die haben Konzeptalben gemacht und mehrere Verträge mit Major-Labeln gehabt. Und es hat eben dazu geführt, dass man die ausgegrenzt hat. Man hat Konzerte sabotiert, man hat dazu aufgerufen, nicht mehr auf diese Konzerte zu gehen und man hat ihre Alben nicht mehr gekauft und, und. Ich muss sagen, Cradle of Filth ist eine Band, vor allem das Album Vampire, und das habe ich bei der Recherche erst rausgefunden oder erst ein bisschen vorher wusste ich es schon, dass Vampire ein Album war, was sie aufnehmen mussten. Die hatten, waren noch unter Vertrag irgendwo für ein Album und die waren noch gezwungen, eben so ein Album zu produzieren und hatten da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Und das ist ehrlich gesagt das Album, was mir am allerbesten reinläuft. Die haben das, keine Ahnung, weiß nicht, ob die da das einfach hingerotzt haben und sich selbst scheiße fanden. Ich lieb Vampire. Das ist ein Album, das kann man von vorne bis hinten durchhören und hat irgendwie danach so gefühlt einen Song gehört. Und das finde ich ziemlich grandios. Also es ist durchgehend zu hören, der Aufbau der Songs finde ich Hammer. Mir gefällt alles an dem Album. Meine persönliche Meinung, man kann mich dafür hassen, aber Cradle of Filth, Vampire ist auch eines der Alben gewesen, wo ich froh war, dass ich es hatte und was hoch und runter gelaufen ist. Ich glaube, meine Eltern konnten es irgendwann auch nicht mehr hören, aber ich habe das Album immer wieder gehört. Und zum Abschluss wollen wir uns jetzt ein paar Songs von diesen Bands anhören. Wir fangen an mit Satyricon, Mother North. Danach Dimmu Borgir, wer die nicht unterstützen will, der überspringt es einfach. Wir wollen einfach mal das Musikalische im Vordergrund lassen und nicht ihre Idiotie. Alt Lys Ersvundet Hen. Ich kann kein Norwegisch, ich habe bestimmt irgendwelchen Mist gesagt. Und dann haben wir noch Morning Palace. Das war dann schon von dem Album, wo es dann kommerzieller wurde. Und von Cradle of Filth. Warum haben sie auch so Namen? Von Cradle of Filth haben wir Queen of Winter Throned. Viel Spaß dabei. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem ersten Teil aus dem Metal der 90er Jahre, der auch so mich begleitet hat. Falls euch das Format gefallen hat, hinterlasst doch bitte auf unserer Facebook-Seite B2BKR der Talk ein Like oder ein Kommentar, ob wir mit diesem Format fortfahren sollen. Vielleicht auch so mal zwischenrein, wenn wir gerade in between von irgendwelchen größeren, längeren Folgen sind, könnte ich so eine Folge immer wieder einstreuen und ein paar andere Bands noch vorstellen und ein bisschen was erzählen. Also wenn euch das gefällt, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar oder ein Like auf der Facebook-Seite. Und da bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als bleibt uns treu und viel Spaß noch beim Hören weiterer Podcasts von uns. Macht's gut!